Von Personas habt ihr ja vielleicht schon mal gehört im Zusammenhang mit User Experience oder allgemein der Entwicklung von Designs, aber habt ihr auch schon mal von dem Begriff Traumkunden gehört? Was da der Unterschied ist und wie wir überhaupt auf das Thema heute gekommen sind, das hört ihr heute in Index Out of Bounds. Thomas, wie Hi. Sind wir auf das Thema gekommen? Ist gut, dass ich dich das frage, weil ich habe das Thema reingebracht.
Genau, ich wollte sagen, du hast eigentlich das Thema mitgefragt. Deswegen musst du das erklären.
Ja, also ich habe vor kurzem das Buch .com Secrets von Russell Brunson gelesen. Und da geht es allgemein um so ein bisschen um Marketing, wie man sich da positioniert, wie man ja ein Produkt rausbringt, was erfolgreich ist, aber eben auch, wie man dann quasi seine Traumkunden gestaltet. Und wie komme ich jetzt auf das Thema Personas? Ich persönlich hatte irgendwie die Berührpunkte, die ich mit Personas hatte, waren vor allem im Studium. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen, wie du damit in Berührung gekommen bist. Und da halt im Bereich von Software Engineering, dass man sich da eben Personas erstellt, um sich besser überlegen zu können, welche Anforderungen habe ich an mein System und so. Mhm. Und in dem Sinne habe ich das auch für meine Projektarbeiten gemacht. Ich habe es auch hin und wieder mal auf Projekten, die ich für eine Firma gemacht habe, tatsächlich angewendet, aber ich habe noch nie, muss ich gestehen, für mich gerade in kleinen Projekten irgendwie den Nutzen dahinter gesehen, weil das ja häufig oder meistens fiktive Leute sind, die man da irgendwie erstellt und man bastelt sich dann da irgend so eine Persona zusammen und irgendwie versteht man ja trotzdem nicht, warum soll mir die jetzt helfen, dass ich meine Anwendung weiterentwickle. Vielleicht kannst du da auch gleich so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, aber in diesem Buch eben, .com Secrets von Russell Brunson, wir werden nicht gesponsert, ich habe den Namen schon zweimal gesagt.
Wie heißt das Buch nochmal?
Schlottschnomm. In diesem Buch spricht er dann eben vom Traumkunden und erwähnt eine ähnliche Herangehensweise, wie ich das von Personas gewohnt war. Mhm. Also, dass man eben aufschreiben soll, wer sind diese Menschen, wie heißen die Menschen, welche Eigenschaften haben die. Aber eben die Perspektive ist so ein bisschen gewechselt. Aber darauf können wir vielleicht gleich eingehen. Vielleicht können wir einen kurzen Abriss darüber geben. Was waren deine Berührpunkte mit dem Begriff Personas? Wo kommst du her und wo willst du hin? Und was sind deine Erfahrungen damit?
Also ursprünglich komme ich erstmal aus meiner Mutter. Ne?
Oh Gott.
So wie jeder. Aber das ist lustig, weil ich vor ein paar Wochen genau das gleiche Thema, sozusagen auch mit dem gleichen Thema konfrontiert wurde. Und zwar war da das Thema ICP. Und das hat jemand auf Twitter als Antwort geschrieben auf eine Frage, die ich gestellt habe. Und ich wusste erstmal nicht, was ein ICP ist. Und dann habe ich gegoogelt und habe herausgefunden, das ist eine Abkürzung für Ideal Customer Profile. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber das ist ja genauso aufgebaut, wie du auch schon gerade gesagt hast. Also ich glaube, Traumkunde und Ideal Customer Profile ist an der Stelle irgendwie relativ ähnlich. Dazu gleich mehr, was ich dazu noch rausgefunden habe, wie die sich von Personas unterscheiden. Und zu dem Punkt, wie ich das erste Mal mit Personas in Berührung gekommen bin, war tatsächlich Markenstrategie, eine Vorlesung oder ein Kurs zur Markenstrategie im Studium. Und da sind wir so einen ganz klassischen, ja, wie sagt man, User Experience Research, Branding Research Weg gegangen, mussten tatsächlich Umfragen machen mit echten Leuten. Also wir sind in die Stadt gegangen, Würzburg, und haben Leute befragt.
Wo sind unsere Würzburg Ultras?
Und haben dort Leute befragt und die Ergebnisse ausgewertet und aus den ausgewerteten Ergebnissen haben wir dann Personas formuliert. Also das ist ja eigentlich auch das, wie du Personas erstellen solltest. Du solltest dir keine Personas ausdenken, sondern du solltest auf Basis von deinen Kunden oder deinen potenziellen Kunden sozusagen fiktive Persönlichkeiten aufbauen, die du dann nutzt, um deine User-Tests zu machen später und den Kunden besser verstehen zu können oder beziehungsweise die User, die tatsächlich existieren. Alles andere ist eigentlich Ideal Customer Profile.
Mhm. Hast du schon mal tatsächlich dann außerhalb von deinem Studium mit Personas gearbeitet?
Ich dachte immer ja, aber eigentlich waren es Ideal Customer Profiles, weil ich genau das gemacht habe, was ich gerade gemeint habe. Ich habe sie mir ausgedacht. Also natürlich, klar, immer im Zusammenhang mit Gesprächen mit einem Kunden, der halt gesagt hat, ich, keine Ahnung, will eine Website und man muss halt erstmal verstehen, was verkauft der Kunde überhaupt, was bietet er an, welche Dienstleistung, welches Produkt etc. und wen spricht das an. Und dann, wenn du weißt, wen es anspricht, kannst du dir viel besser Gedanken darüber machen, was die Website quasi für Informationen beinhalten muss, wie sie aussehen muss, etc. Aber das halt, das war immer trotzdem komplett erdacht aus dem Kopf auf Basis von dem, was der Kunde von sich behauptet hat. Wir haben nie überprüft, ob der, also bisher noch nicht, wir haben nie überprüft, ob die Kunden des Kunden, also die Endkunden sozusagen, den Dienstleister auch so wahrnehmen. Und das ist eigentlich die Basis für eine Persona.
Aber hast für eine Persona oder für ein, Persona beruht, nach dem, was du gesagt hast, auf irgendwie auf tatsächlichen, echten Informationen.
Meistens,
und Ideal Customer Profile oder der Traumkunde ist eben ein Traumkunde. Jemanden, den ich mir irgendwie überlege und das vielleicht nicht, also vielleicht auf Erfahrungen beruhen kann, aber nicht. Es ist, also ich finde auch, dass die Perspektive eine generell andere ist. Aber nochmal zum Thema Personas. Was sind denn jetzt die Eigenschaften, die ich bei so einer Persona überhaupt alle rangehe? Also vielleicht mal von meiner Perspektive, was ich gemacht habe. Man hat sich irgendwie immer, da gab es ja so, es gibt online eine Menge Sheets dafür irgendwie. Meistens ist es aufgeteilt in so einem Grid, zumindest meine Erfahrung. Und dann packt man sich da irgendwie so ein schönes Bild rein um links. Und man gibt dem einen Namen, man gibt dem ein Geschlecht, man gibt dem ein Alter, vielleicht sogar noch einen, also wirklich so auch so Werte, wo man, also wo ich persönlich mir zuerst mal dachte, was hat das jetzt mit meiner Anwendung irgendwie zu tun? Wenn ich jetzt weiß, ob der verheiratet ist oder nicht. Und dann zum Beispiel auch irgendwie persönliche Eigenschaften, ungeduldig, Technik interessiert, keine Ahnung. vielleicht Anwendungen, die er sonst verwendet und schon kennt, als eine Kategorie. Auch eine Sache, die ich gesehen habe, die tatsächlich für mich so der wichtigste Teil irgendwie war, war dann so eine Liste von persönliche Ziele. Da bin ich mir jetzt aber auch schon nicht mehr sicher, ob man das in Personas oder Traumkunden verorten möchte, aber eben auch, dass da so steht, was würde ihn erfolgreich machen in seinem Job, den er gerade irgendwie hat, was sind seine Aufgaben und so weiter. Kannst du da noch was zu ergänzen oder würdest du sagen, das rundet das eigentlich schon gut ab?
Ich denke schon, ich kann mal hier mein schlaues Buch gucken, vielleicht auch nicht gesponsert, aber sehr cool, ich bin noch nicht ganz durch, Usability und UX von Jens Jakobsen und Lorena Meyer. Sind sehr viele Basics drin und die schreiben hier, Personas beinhalten, also so ein paar Stichpunkte, sozialdemografische Angaben, Alter und Geschlecht, persönliche Eigenschaften und Merkmale des Nutzers, wie du auch schon gesagt hast, ne?
Seine Verhalten. Sind da noch Beispiele dazu, zu den persönlichen Eigenschaften?
Ja, also hier sind zumindest zwei Bilder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die beschreiben soll oder nicht. Ich gehe mal noch kurz die Stichpunkte durch.
Mal uns ein Bild mit Worten.
Ja, seine Verhaltensmuster, seine Zielsetzung, Intention und Aufgaben bei der Nutzung der Anwendung, seine Vorerfahrung und Kenntnisse hinsichtlich der betreffenden Thematik, grundlegende Einstellungen, Angaben zu seiner Umgebung mit Einfluss auf sein Verhalten.
Also wir könnten auch aus diesem Podcast so einen Vorlesepodcast machen. Heute aus Usability von wie auch immer der hieß.
Mit der Stimme von Christian Braun und Thomas Dierol.
Es war einmal. Nein, okay. Ja, du wolltest was sagen, ich habe dich unterbrochen.
Also ich habe ja schon vorgelesen, das war eigentlich das, was ich ergänzen wollte. Also beziehungsweise das, was halt hier noch im Buch steht. Das unterstreicht ja das, was du schon gesagt hast. Ich habe auch immer am Anfang nicht ganz gecheckt, was hat es denn damit zu tun, ob jetzt, keine Ahnung, meine männliche oder weibliche Persona, die ich mir da zusammenbaue, verheiratet ist oder nicht. Ich muss sagen, ich war im Studium da auch nie so wirklich gut drin. Ich hatte einen Studienkollegen, mit dem ich zusammen auch in einem Kurs war, der hat das wirklich auf die Spitze getrieben, der hat das richtig gut gekonnt. Und der hat, also da hat man dann auch wirklich gecheckt, okay, dadurch, dass der Typ, keine Ahnung, in seinen 50ern ist, die Persona, und verheiratet ist, ist der einfach so total gesettelt. Und will eigentlich überhaupt keine Risiken mehr eingehen. Der ist happy mit dem, was er hat. Der hat irgendwie vielleicht schon ganz gut Kohle zur Seite gelegt und kauft sich immer mal wieder so seine, kleinen Spielzeuge, sage ich mal. Und dann ist vielleicht das Produkt, was du herausbringen willst, genau für diese Person gemacht. Es ist so ein kleines Gadget für genau diese Zielgruppe. Und dann macht es irgendwie schon Sinn, weil jemand, der verheiratet ist, ist, glaube ich, ein bisschen gesettelter als jemand, der in dem Alter vielleicht nicht verheiratet ist.
Ich denke, dass es vor allem halt in der Hinsicht es geht, glaube ich, auch um diese Gedankenübung, sich in eine Einstellung zu bringen von, ich mache dieses Produkt eben nicht für mich, die Nutzer dieses Produktes, bin nicht zwangsläufig ich. Das ist eine schöne Situation, wenn ich ein Produkt herstellen kann, das auch tatsächlich von mir hauptsächlich benutzt wird oder von Leuten wie mir genutzt wird. Aber wenn ich für eine Agentur arbeite oder wenn ich allgemein als Dienstleister arbeite, dann hat man diesen Fall sehr selten, dass ich ein Produkt für jemand anderen herstelle. Und dann kann man sich häufig fragen, aber warum ist das denn ein Problem? Warum muss ich mich denn jetzt hier mit Accessibility auseinandersetzen? Warum ist es wichtig, dass es da einen Screenreader gibt? Warum ist es wichtig, dass ich die Schriftgröße verändern kann von meinen Anwendungen? Aber um das so ein bisschen in das Gedächtnis der Leute zu rufen, ist es gut eigentlich, wenn man halt diese Personas hat, wo man versteht, okay, der ist 50, der hat eine Sehschwäche und so weiter und so fort. Aber auch trotzdem muss man hier natürlich, darf man nicht diese empathische Fähigkeit vernachlässigen, sich überhaupt da reinzuversetzen, weil nur das zu schreiben bringt natürlich gar nichts, wenn man sie dann nicht benutzt. Ja. Und das war, glaube ich, auch der große Punkt, den ich irgendwie hatte, weil wenn ich diese Personas mache und die Personas sind quasi, das ist eben diese andere Perspektive. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich ins Ideal Customer Profile rein, um das zu verdeutlichen. Das ist dieses eben, ich habe ein Produkt und jetzt überlege ich, wer benutzen das so ein bisschen so ungefähr. Und das fühlt sich manchmal falsch an und irgendwie unnötig an, weil man sich ja irgendwie denkt so, warum? Und im Studium sowieso, weil man überlegt sich das ja dann von sich selbst. Aber wenn ich ein Produkt habe, was tatsächlich draußen ist und ich habe vielleicht echte Leute, die das benutzen und habe diese Informationen von denen, ich habe mit denen gesprochen und ich kann mich empathisch in diese Leute hineinversetzen, dann ist es gut, wenn ich das nochmal so auf einer Liste stehen habe und mich zurückversichern kann, wie war denn das nochmal? Ah ja, der hat gemeint, der hat jeden Tag nur ungefähr eine halbe Stunde Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen. Ah ja, der hasst es, sich in neue Sachen einzuarbeiten. Und deswegen ist vielleicht der komplette Switch in der UI blöd, wenn ich ständig UI-Elemente switche und so weiter. Und dafür, glaube ich, ist das sehr brauchbar. Mich würde mal interessieren, auch von unseren ZuhörerInnen, wer vielleicht schon Erfahrung damit gesammelt hat, echte Personas zu erstellen und eben nicht nur die im Studium oder beziehungsweise ob das immer noch so ist, dass wenn man jetzt gerade im Studium vielleicht ist, dass das, was man da lernt, sich einfach, man nicht so richtig versteht, wofür man das macht. Weil wie gesagt, ich habe die erstellt und die sind in einem Wiki gelandet und dann wurden die nie wieder angeschaut.
Ja.
Das ist leider das, was häufig passiert, aber eigentlich, wenn man es richtig macht, dann wäre meine Meinung dazu, vielleicht kannst du mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, meine Meinung wäre, die Dinger müssen eigentlich dann ausgedruckt werden und sichtbar für jeden. Das ist das Erste, was ich mir angucke, wenn ich ein Feature entwickle. Dann für diese Leute ist es. Das sind die Leute, die die App benutzen. Und das muss ich berücksichtigen, wenn ich ein neues Feature entwickle. Also designtechnisch entwickle, Screenflows entwickle und so weiter und so fort.
Ja, im besten Fall schon. Also das ist halt genau dieser ganze Ansatz, vielleicht um das nochmal hervorzuheben, der dahinter steht, dass du wirklich in den Kopf bekommst, oder eigentlich, dass es schon zur Normalität für dich wird, dass du deine Anwendung für jemanden entwickelst und nicht für dich und auch nicht für den Kunden, sondern für die Nutzer. Und das ist halt ein Teilbereich davon, dass du diese Personas dafür nutzt. Und wenn du sie erstellt hast, dann solltest du sie auch heranziehen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidungen sollten so getroffen werden, dass sie den Wünschen dieser Personas entsprechen, im besten Fall.
Okay, dann kommen wir mal zu dem Thema Ideal Customer Profile und inwieweit sich das davon unterscheidet vielleicht und warum das für mich besser funktioniert als jetzt Personas zum Beispiel. Also unterscheidet sich ein Ideal Customer Profile von den Dingen, die ich aufschreibe in irgendeiner Form zu der Persona oder sind das eigentlich die gleichen Properties?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch hier kann ich mal einen Blogbeitrag zu Rate ziehen. Den können wir auch in den Shownotes, in die Shownotes packen. Also die schreiben hier halt Branche, wenn du jetzt B2B beispielsweise erzielst, ne? Du willst ein Produkt entwickeln und willst, dass Firmen das verwenden, ist jetzt hier der Anwendungsfall. Das kann man natürlich auf B2C übertragen, aber die schreiben hier Branche, Größe der Firma, das Business Model, ist ja dann tatsächlich sogar auch B2B oder B2C, der geschätzte Umsatz des Unternehmens oder wahrscheinlich auch Vermögen und Ausgabeeigenschaften der Person, wenn es ein Customer ist, Anzahl der Mitarbeiter, in welcher geografischen Region es liegt, Tech-Stack, ja gut, keine Ahnung. Ich übersetze es gerade übrigens alles aus dem Englischen, deshalb ist es vielleicht im Deutschen manchmal ein bisschen komisch übersetzt.
Okay, aber das heißt, es ist ähnlich vom Aufbau her, aber es ist ein bisschen mehr anwendungsbezogen tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Was ich noch hervorheben will, sind Pain Points der Company oder des Nutzers, der Nutzerin. Mhm. Und Number of Partners, glaube ich, irgendwie ein bisschen Quatsch. Aber das finde ich immer was, was man überhaupt nicht vernachlässigen darf. Das ist fast wichtiger, dass du aufschreibst, was diese Leute nicht wollen oder nicht haben, als das, was sie wollen. Weil da kannst du irgendwie auch nochmal so ein bisschen, wie beim Negative Prompting auch, kannst du eigentlich nochmal ein bisschen besser definieren, was die Person ausmacht.
Ich glaube, wir hatten da tatsächlich auch mal in der Design-Systeme oder Design-Thinking, was glaube ich, Design-Thinking-Folge drüber gesprochen. Mhm. Da gibt es diese Kopfstandmethode, dass ich mir quasi, anstatt dass ich mir überlege, wie kann ich eine App bauen, die maximal nice sich zu bedienen lässt für den Nutzer oder ein Feature, das sich maximal nice bedienen lässt, dass ich versuche, aus der anderen Perspektive zu denken, wie kann ich den am schlechtesten, den zu am schlechtesten bedienbaren Number Picker bauen zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ja sogar Challenges dazu ganz witziger auf Twitter irgendwie, wo es mal darum ging, wie man eine Telefonnummer auswählt und dann ist es irgendwie so eine Liste, wo man scrollen muss,
für jede Zahl oder so. Ja. Ne? Ja, das ist richtig gut.
Genau, also das ist diese Kopfstandmethode, nur um da nochmal den Transfer zu machen. Genau, wieso funktioniert jetzt Traumkunde für mich irgendwie besser als das Persona-Konzept? Eben Personas, vielleicht einfach, weil ich noch nie ein erfolgreiches Produkt hatte, wo ich Personas auf echte Daten aufbauen könnte, weil irgendwie so mein Gefühl ist, Traumkunde ist das, was vor Personas kommt. Das ist so ein sich in sich immer wieder validierendes System irgendwie. Ich zeichne mir meinen Traumkunden auf, die möchte ich gerne haben, für die möchte ich Produkte haben. Und dann, wenn ich Kunden habe, dann befrage ich die, erstelle mir daraus meine Personas und ich kann dann ja auch validieren, hey, matcht denn das, was ich da als Kunde habe, als Persona habe, jetzt mit dem, was ich eigentlich haben wollte. Und wenn das sich irgendwie nicht so richtig matcht, dann habe ich vielleicht was beim Marketing verkackt oder bei meinen anderen Dienstleistungen. Vielleicht muss ich auch meinen Traumkunden anpassen oder ich muss halt vielleicht mein Marketing anpassen und so weiter. Also ich glaube, das kann auch Traumkunde und Personas, wenn ich beides habe, kann durchaus auch so ein Validierungssystem sein, um festzustellen, bin ich auf dem richtigen Weg, wo ich hin möchte. Beziehungsweise ich müsste vielleicht auch Traumkunde mal in Frage stellen, wie das irgendwie ist. Und Traumkunde funktioniert für mich eben jetzt besser, weil ich mich, wenn ich eine Anwendung mache, dann ist es für mich leichter, mir zu überlegen, für wen möchte ich denn gerne, dass das ist, als mir jetzt einfach irgendwelche random Leute zu überlegen und dann baue ich was für die. Mhm. Und das liegt, glaube ich, uns auch als Entwicklern und allgemein als Menschen näher, sich zu überlegen, mit wem möchte ich denn gerne zusammenarbeiten, für wen möchte ich das denn gerne machen, als sich zu überlegen, irgendeine random Person da draußen und die soll das jetzt benutzen, was muss ich machen, damit die zufrieden ist, so ungefähr. Und mit diesem Ansatz fällt es mir jetzt auch leichter, zum Beispiel, weil ich entwickle ja so eine kleine Newsletter-App, die so eine Mail-Geschichte ablösen soll, die ich irgendwie mit Freunden habe. Und sich jetzt dann hinzusetzen und zu überlegen, hey, mein Traumkunde ist jemand, der einen kleinen Freundeskreis hat, der technisch affin ist. Weil hier kann ich mir die Sachen aussuchen. Der ist jetzt, ich möchte, dass er technisch affin ist. Es ist nicht so, dass er es schon ist oder dass ich weiß, er ist nicht technisch affin. Das heißt, ich möchte eigentlich nur ein Produkt machen, was für technisch affine Leute ist. Denn je spezifischer mein Produkt ist, desto leichter wird mir das Marketing eigentlich tatsächlich auch später fallen. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, sich zu überlegen, was sind denn die Eigenschaften von meinem Traumkunden? Ich kann mir überlegen, was sind Dinge, wofür der denn brennt? Was sind Sachen, wofür der eine Leidenschaft hat? Vielleicht will ich ja auch was machen für andere Gründer. Das ist mir wichtig, dafür soll der brennen. Vielleicht will ich was machen für Leute, die gerne Bogen schießen als ITler. Ja, weil ich auch gerne Bogen schieße zum Beispiel, weil ich Ahnung von dem Ding habe. Je genauer ich mir meinen Traumkunden da zusammenstelle, desto besser ist das irgendwie. Was sind die Träume, was sind die Ziele, wie häufig macht die Person vielleicht Urlaub im Jahr, ja, wenn das für meine Anwendung irgendwie relevant ist. Das ist so ein bisschen dieses, ich mal mir jetzt einen Kunden und da kann ich eben, wie du schon gesagt hast, ja auch reinschreiben, ja, ich möchte gern, dass der gut betucht ist. Ich fände es gut, wenn der Kunde oder die Kundin monatlich Betrag X verdient, damit sie Betrag Y ausgeben kann, jeden Monat für meine Anwendung zum Beispiel. Und im Endeffekt ist das so der erste Schritt, dann später auf meine Persona zu kommen. Und eben in diesem Buch, was ich beschrieben habe, .com Secrets, da sagt er dann eben auch, dass er sich seinen Traumkunden gezeigt hat. Also er hat sich seinen Traumkunden aufgemalt. Wichtig ist eben auch, wo finde ich diesen Traumkunden? Das ist auch immer noch eine wichtige Frage. Wenn ich einen Traumkunden gemalt habe, dann muss ich mir überlegen, wo finde ich denn solche Leute? Und das ist dann natürlich auch das Schwierige. Das Traumkunden überlegen, kann man sich viel malen. Aber je abgefahrener das ist, desto schwieriger ist natürlich, sich dann zu überlegen, wo finde ich die? Dann der nächste Schritt wäre, nachdem ich weiß, wo finde ich die, wie köder ich die, wie kann ich Angebote denn jetzt schneidern, die genau auf die passen, die Painpoints eben auch rausschreiben, die ich habe, darauf mein Angebot machen und was ist dann auch, ja, was ist der Preis, den die Leute dafür bereit sind zu bezahlen. Aber ja, über diesen Weg kann ich jetzt irgendwie, also so dieses Traumkundenprinzip gibt mir so eine Guidance, so ein bisschen, wie ich meine Anwendung strukturieren soll und in welche Richtung ich gehen kann. Und Der Traumkunde kann ja auch ich selbst sein. Ist ja auch in Ordnung. Es ist ja nur irgendwie, ja, ein Traum, den ich habe, den ich verfolgen möchte.
Also ich selbst habe ja auch noch nicht wirklich viel mit diesen Ideal Customer Profiles gearbeitet, obwohl ich Personas anscheinend immer so verwendet habe, dass sie eigentlich eher in die Richtung gingen. Aber so wie du es gesagt hast, finde ich eigentlich einen guten Ansatz, weil du brauchst ja, bevor du mit irgendwas anfängst, brauchst du ja irgendeine Art Idee. Und wenn du, sage ich mal, deinen Traumkunden erstmal definierst, dann ist das ja irgendwie ein Teil dieser Ideenfindung. Und dann hast du vielleicht ein Problem, das dir einfällt, dafür will ich eine Lösung bauen. Und dann, wenn du dein ICP definiert hast, versuchst du, auf diese Leute zuzugehen und dann findest du vielleicht noch ganz andere Painpoints raus, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Und plötzlich fällt dir ein, okay, ich wollte eigentlich dieses Problem lösen, aber das scheint in dieser Gruppe ein viel größeres Problem zu sein. Mhm. Und dann kannst du daraus, also dadurch, dass du auf Basis des ICPs User Research gemacht hast, kannst du dir damit ja dann, wie gesagt, dann auch wieder Personas bauen und kannst dann eigentlich loslegen, eine Lösung für ein Problem zu entwickeln, das du tatsächlich recherchiert hast und das auch wirklich existiert. Und damit vernichtest du ja dieses Problem quasi, dass du ein Produkt entwickelst und dann hast du deine V1 oder deine MVP online und willst es rausschicken und jeder fragt sich, okay, ja schön, aber löst kein Problem für mich.
Ich finde auch, was man ja auch sagen muss, wenn ich einen Traumkunden erzeuge und ich finde niemanden so, dann habe ich auch eine Validierung dazu, dass vielleicht mein Produkt auch irgendwie kacke ist. Ja, wenn ich mich aber hinsetze und ich erstelle jetzt einfach irgendeine Persona, die vielleicht aber mit dem Produkt gar nichts anfangen könnte, weil ich mir halt einfach irgendwas überlegt habe, dann finde ich die Person vielleicht, aber sie wird das Produkt ja auch kacke finden. Mhm. Deswegen finde ich auch, dass diese Unterscheidung von Traumkunde zu Persona schon irgendwie wichtig ist und dass ich mir bewusst mache, ich male mir jetzt was Ideales hier hin. Das ist meine ideale Vorstellung, dass ich diesen Menschen bekomme. Und wenn ich dann aber eine Persona habe, die dann tatsächlich kauft, dass ich vielleicht irgendwie eben abgleichen kann, wie das jetzt eben tatsächlich dazu kam. Was auch noch in dieser Liste von Eigenschaft bei Traumkunden mit drin stand, was ich interessant fand, war, ich kann mir ja auch überlegen, also so ein Traumkunde hilft mir auch dabei, meine Marketing-Funnels aufzubauen, weil ich kann da sehr ins Detail gehen, ich kann mir sagen, ich möchte eigentlich gerne Leute haben, die hören gerne Index Out of Bounds. Ich möchte, weil ich selber diesen Podcast gut finde zum Beispiel oder weil ich das Gefühl habe, die sprechen über Werte, die mit meinem Traumkunden in Verbindung gehen würde. Ich möchte gerne einen Kunden haben, der gerne den Engineering-Kiosk hört. Machen wir hier mal ein bisschen shameless plug für die Kollegen. Ja, oder allgemein so, welche Podcasts hört er, welche Serien schaut die Person, eben für welche konkreten Technologien interessiert er sich? Der hat ein iPhone oder was weiß ich. Und damit habe ich mir eigentlich auch gleich aufgezeichnet, wenn ich Werbung schalten will, ja, dann gehe ich doch hier mal auf Index Out of Bounds zu. Hier, Input at EOB. Ja, genau.
Wir haben die richtige Zielgruppe für Ihre Werbung.
Ja, egal was es ist.
Egal was.
Health, Beauty.
Genau. Ja, nee, aber finde ich, also liegt absolut nahe, klar. Ich glaube, du kannst einfach extrem viele Probleme, in die du reinrennen kannst, wenn du, also ja, vernichten oder gar nicht erst in diese Probleme reinrennen, wenn du dir die Zeit nimmst, eben diese Schritte vor deiner echten Entwicklung zu machen.
Ja, ich glaube, mit dem Traumkundensystem war es für mich zumindest halt sehr leicht, mich da rein zu begeben. Das Personas fühlt sich irgendwie schwergewichtig an, weil ich mir einfach irgendwas überlegen muss, irgendwie, oder weil ich rausgehen müsste und ich habe noch keine Kunden, die zu befragen. Aber einfach so ein bisschen dahin zu spinnen und alles ist irgendwie erlaubt, das dann eben erstmal auszuwerfen, zu gucken, finde ich, wo sich die Leute aufhalten, daraus meine Personas schnüren. Also wenn ich dann Kunden habe, gucken, abgleichen, Personas erzeugen, meinen Traumkunden vielleicht anpassen und das immer weiter verfeinern. Das fühlt sich für mich wie so ein Framework an, wie ich eigentlich ganz gut Anwendungen für andere Menschen entwickeln kann.
Ja.
Und diese empathische Bindung nicht verliere. Weil am Anfang ist es, ich finde es gut, einfach wenn man sich bewusst macht, dass es ein Idealding ist und dass mir das ausgedacht habe. Und nicht versucht, irgendwie eine reale Person zu erzeugen und dann da halt irgendwie die Connection verliert, wenn man eh nie reinschaut.
Ja.
Ich hätte jetzt aber zu dem Thema Traumkunde und Personas keine weiteren Punkte, die ich hier teilen möchte. Nochmal die Erinnerung vielleicht an unsere ZuhörerInnen. Habt ihr schon mal mit Personas zusammengearbeitet? Habt ihr schon mal mit Traumkunden zusammengearbeitet? fällt euch hier zu dem Thema nochmal irgendwie was ein, wo ihr sagt, hey, das habt ihr vergessen oder da möchte ich gerne mal ein bisschen mehr dazu hören, dann schreibt uns gerne at input@iob.de oder auch iobpodcast@iobpodcast auf Twitter.
Yes, genau.
Wir freuen uns über jede Form von Feedback. Und wo wir gerade bei Feedback sind, Thomas, möchtest du noch was sagen zum Thema Personas oder ICP oder
du hast es jetzt schon so schön abgeschlossen, aber ich wollte eigentlich noch kurz was ergänzen, wenn es okay
ist. Dann mach das schnell.
Und zwar gibt es einen Shopify-Plugin-Entwickler, Matt D'Souza, wenn ich ihn richtig ausspreche. Wir können ihn auch nochmal in die Shownotes packen. Der war auch beim Indie-Hackers-Podcast. Den höre ich in letzter Zeit relativ oft, deswegen droppe ich den Namen auch relativ oft. Und der hat eigentlich genau das praktisch angewandt, ohne sich wirklich mit der Theorie zu beschäftigen. Also der hat auch angefangen, Shopify-Plugins zu entwickeln und hat gemerkt, dass er viele Fehler gemacht hat. Hat dann angefangen, sich in Facebook-Gruppen umzuhören, die Leute zu fragen, was braucht ihr für Lösungen für Shopify? Welche Probleme habt ihr mit Shopify? Die Leute waren mega offen und haben geteilt, welche Probleme sie haben und welche Plugins sie sich wünschen würden. Er hat, bevor er irgendwie angefangen hat zu entwickeln, hat er kleine Mockups gebaut und die in diese Facebook-Gruppen gestellt, um zu validieren, ob das so passen würde. Die Leute fanden das cool, haben gesagt, na, das würde ich vielleicht eher hier hinschieben und sonst was. Also er hat wirklich mit den Leuten zusammengearbeitet und hat am Ende dann halt auch gedroppt, okay, wenn ich das entwickle, wie viel Geld ist euch das wert? Und hat dann sogar mit den Leuten quasi die Plugin-Bepreisung gemacht. Mhm. Und hat er am Ende quasi, keine Ahnung, 30, 40, ja gut, vielleicht nicht so viele, aber er hatte ein paar Leute, eine Handvoll Leute, die bereit waren, das Plugin zu kaufen, sobald es zur Verfügung steht, bevor er überhaupt eine Zeile Code geschrieben hat. Und dann hat er eben angefangen, seine existierenden Plugins komplett wieder zu löschen. Er hat nochmal von neu angefangen, bei null, und hat dann eben diese, er hat jetzt glaube ich insgesamt 2 oder 3 Plugins, mit denen er aktuell ein Monthly Revenue von irgendwie $30,000 macht oder so, was total sick ist. Mhm. Ist natürlich auch viel Marketing dahinter, ne, und viel historisch gewachsen, glaube ich. Aber man merkt einfach, also das ist auch nochmal so ein kleines Beispiel, was validiert, dass das funktioniert, wenn du es so machst. Und du musst es nicht exakt nach der Theorie machen. Es geht einfach nur darum, arbeite mit deinen Kunden zusammen, löse Probleme für Leute anstatt für dich und einfach so, sage ich mal, auf eine Idee zu kommen und sie nicht zu validieren. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein. Und ich bin gleich fertig mit meinem Monolog. Ich habe auch eine kleine Idee, die ich gerade verfolge für eine kleine Software-as-a-Service-Plattform. Und ich habe mir auch vorgenommen, bevor ich irgendwie auch nur anfange, irgendwas zu designen oder irgendwas zu programmieren, rufe ich Leute an aus dem Bereich. Also suche mir einfach wirklich irgendwelche Unternehmen raus in meiner Umgebung und telefoniere mit denen. Und ich hatte jetzt schon 2 Telefonate mit 2 Leuten, mit denen ich noch nie gesprochen habe. Und ich habe direkt Cold Calling gemacht, so wie früher auch. Nur ich habe nicht gesagt, hey, ich verkaufe Websites, braucht ihr eine neue Website? Sondern ich habe gesagt, hey, ich bin Softwareentwickler und ich möchte gerne Software entwickeln für die und die Branche, in der sie ja, glaube ich, arbeiten, wenn ich richtig liege, so wie ich das im Internet gesehen habe. Und gibt es irgendwelche Probleme, die sie haben mit aktueller Software, die sie vielleicht nutzen? Und die Leute waren mega offen und ich habe irgendwie 10 Minuten mit jeder Person gesprochen und die haben ihre Erfahrungen geteilt. Es ist noch nicht so viel bei rumgekommen, aber die Leute sind bereit, das zu tun. Mhm. Und das ist, finde ich, schon so ein Learning, das ich hatte, das irgendwie diese komplette Welt für mich ein bisschen auf den Kopf stellt.
Das ist ja auch so ein bisschen diese Build-in-Public-Geschichte, die einfach gerade passiert. Mhm. Weil, also auch wieder so eine Geschichte, wenn ich meinen Traumkunden habe und mit denen frühzeitig in Kontakt trete, dann haben die natürlich, also ein Produkt, was eine Geschichte hat, hat einfach eine ganz andere, ein anderes Gewicht, als wenn es einfach, tada, hier ist es draußen, benutzt es mal irgendwie. Und ja, von daher eine sehr, sehr spannende Geschichte und cool, dass du das mit diesen Anrufen machst. Ich glaube, da müssen sich einige Leute wirklich erst trauen, sowas zu machen, da gehöre ich auch dazu. Von daher, gut, dass du das geshared hast. Wenn man sich das noch nicht traut, ist auch natürlich in Ordnung. Aber meistens, die meisten Menschen sind ganz nett, wenn man ihnen nicht gleich irgendwas in die Fresse verkaufen will.
Eben. Und das ist halt, glaube ich, so der krasse Unterschied, dass du was von ihnen willst, aber in der Hinsicht, ich bin derjenige, der ein Problem hat, bitte löse es mit mir. Und nicht so, ich habe hier was, das will ich dir verkaufen. Mhm.
Okay, ja. Feedback. Schieß los, Thomas.
Jetzt muss ich weiterreden. der Engineering-Kiosk mal wieder, wir haben ihn ja vorhin, du hast ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, ist schon wieder 2-3 Wochen her, glaube ich, weil wir sind ja ein bisschen in der Differenz, was das Folgenreleasen angeht. Aber ich habe ihnen die Frage gestellt, ob sie mal eine Folge über CDNs machen können, weil die haben nämlich einmal eine Episode über Proxys gemacht, die war mega interessant. Mhm. Und dann sind so ein paar Fragen für mich aufgetreten. Und dann dachte ich mir, so eine ergänzende Folge über CDNs wäre irgendwie nett. Und das haben sie gemacht mit einer unglaublich guten Qualität, wie immer. Und sie sind halt wirklich exakt auf die Fragen eingegangen, die ich auf Twitter gestellt habe. Wir haben sie richtig so als Liste runtergearbeitet. Das fand ich mega, mega cool. Und wenn euch das Thema interessiert, kann ich die Folge extrem empfehlen. Und auch unabhängig davon, ich sag's genauso wie sie, wenn ihr von uns mal die Schnauze voll habt, dann geht einfach zum Engineering-Kiosk. Die machen ziemlich geiles Zeug.
Okay. Weiter.
Das sind nur Punkte von mir heute. Ja. Du hast in der letzten Folge von Raycast gesprochen. Mhm. Dieses Tool hat für mich jetzt, glaube ich, irgendwie 5 weitere Tools abgelöst. Vielen Dank für den Tipp.
Das freut mich sehr. Das ist
irre. Also es gibt diese Extensions, die du da verwenden kannst. Und du kannst Raycast so wie Alfred halt verwenden, nur du hast dann irgendwie ein Clipboard noch mit drin. Du kannst Bilder komprimieren damit. Du kannst theoretisch auch Screenshots damit machen. Es ist irre. Dieses Tool ist echt krass.
Ja, ich liebe es auch einfach. Und ich würde wirklich auch jedem das nahelegen, probiert es einfach aus, weil es kostet nichts, wenn man das nur für sich verwendet. Auch ein mega geiles Pricing-Modell, muss ich auch sagen. Dass sie sagen, eigentlich nur für Companies kostet es was. Und auch in Companies nur, wenn du die Synchronisationsfeatures verwenden möchtest. Also, dass das überhaupt so funktioniert, das Pricing finde ich krass. Und ja, heftiges Tool.
Ja, wir sehen jetzt einen 8-Euro-Pro-Plan, wo ChatGPT dann noch mit integriert ist.
Ah ja, okay. Ja. Okay.
Hast du noch Feedback?
Ich habe leider
gar kein
Feedback.
Wir haben kein Feedback. Das ist, glaube ich, nochmal ein gutes Call to Action für alle ZuhörerInnen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt es uns gerne an input@iob.de oder auf Twitter an @iobpodcast.
Okay. Möchtest du noch was ergänzen? Weil ansonsten würde ich unsere ZuhörerInnen aus diesem Podcast begleiten.
Ich glaube, ich habe genug ergänzt heute.
Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Sorry für die vielen shameless Plugs, die wir heute rausgehauen haben. Wird beim nächsten Mal wieder besser. Und wieder schauen, reingehauen.
Tschüss.